Zirkus war es ein Interview von einem Journalisten mit meiner Mutter. Und der Journalist hat meine Mutter gefragt, ja, und wie fühlen Sie sich als Mutter von Emil, der so Erfolg hat und so? Hat sie gesagt, ich hoffe, dass er sehr bald aufhört mit diesen Dummheiten. Ich ertrage es nicht. Das sind alles einfach Dummheiten, ja. Er soll mal etwas Richtiges lernen.
Der legendäre Schweizer Kabarettist Emil Steinberger hat Generationen zum Lachen gebracht und riesige Erfolge gefeiert. Nur seine eigenen Eltern, die konnte er mit seiner Kunst nie überzeugen. Wie schmerzhaft war das? Und wie sieht er das heute mit 92? Darüber haben wir gesprochen, aber auch über diese großartige Liebesgeschichte, die ihn nach 10-jähriger Brieffreundschaft mit seiner Frau Nitschel zusammengebracht hat. Und ach ja, da ist er auch noch dieser Altersunterschied von 32 Jahren. Ist der ein Thema bei Emil und Nitschel? Ja, waren spannende Themen, die ich besprechen durfte mit einem gut gelaunten, sehr offenen und total fitten Emil Steinberger. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Emil Steinberger ist mein Gast. Herzlich willkommen, Emil.
Grüezi, Jörg.
Es ist mir eine große Freude und ich darf du sagen, das haben wir gerade kurz bevor das Mikrofon anging.
Ich habe schriftlich gegeben am Anfang, dass das bewilligt wird und so weiter. Kein Problem.
Ja, freut mich sehr. Emil, ich habe mir überlegt, ich habe ja mich ein bisschen eingelesen in dein Leben und auch ein bisschen zugehört, wenn du was gesagt hast in letzter Zeit. Und dann hat mich eine Frage direkt sehr interessiert. Was ist für dich mit deinen 92 Jahren gerade die größere Kraftquelle? Ist es der Humor oder ist es die Neugierde?
Es ist sicher nicht der Humor im Moment, weil wir so beschäftigt sind, dass wir gar nicht zum Lustigsein dazukommen, weil wir sind ja jetzt nach dem Film, machen wir die Promotion für den Film und das heißt, wir gehen von Stadt zu Stadt. Wir haben in der Schweiz allein 40 Stationen gemacht, haben uns präsentiert, haben ein bisschen geschwatzt, die Leute konnten Fragen stellen und so weiter. Das haben wir gemacht in der Schweiz und jetzt kommt Deutschland und Österreich dran.
Also der Humor, aber der Humor kommt nicht zu kurz, nicht dass das
Nein,
so klingt.
Nein, ich bin immer bereit für gute Sätze oder so, aber ich bin selber nicht einer, der ständig Witze macht oder Womo sagt oder Dinge. Nein, bin ich nicht. Ich bin eigentlich, meine Frau ärgert das manchmal, dass ich so streng und arbeitsam bin und da einfach nicht gestört werden will und so weiter. Und sie wäre dann vielleicht lieber mal auch etwas lockerer.
Und dann nehmen wir das andere Element, die Neugierde. Die ist aber schon noch groß.
Die ist wichtig. Ich finde, das ist das Grundelement, die Neugierde. Wenn du Fernsehen machen willst oder Bücher schreiben willst oder überhaupt kreativ sein willst, finde ich gut, wenn du neugierig bist. Sonst kommst du zu keinem Material. Ja. Wenn du dich, ich beobachte oft Menschen, die gehen in ein Kino, gehen durchs Foyer, da liegen Filmprospekte auf von diversen Filmen. Glaubst du, die würden einen Prospekt anrühren? Das muss dich doch interessieren. Das verstehe ich fast nicht. Ja. Das sammle ich zusammen. Was kommt jetzt? Und dann die Rückseite lesen, Inhalt und so. Dann füllst du dich auf und wenn du was brauchst, kannst du abrufen.
Ja, und das war, glaube ich, auch immer Quell deiner Inspiration, die Menschen zu beobachten, ob jetzt im Kino oder im, das können ja ganz alltägliche Szenen sein, im
Aber
Zug oder.
Jörg, ich habe nie Menschen bewusst beobachtet. Mhm. Habe ich nie gemacht. Weißt du, so mit einem Notizblöckchen, schau mal der da, was macht er? Der macht eine solche Mimik. Nein, das gab es überhaupt nie. Mhm. Habe ich nie gemacht, sondern es sind mehr Eindrücke, die ich irgendwo bekommen habe oder erlebt habe, die dann, wenn sie nicht im Kopf bleiben, dann sind sie auch nicht so wichtig. Aber wenn sie im Kopf haften bleiben, dann ist das eine Geste, die jetzt der gemacht hat, weil ich finde, das muss ich mir im Kopf behalten. Das bleibt, ja.
Jetzt hast du gerade deine Frau Nitschel angesprochen, durfte ich gerade auch kennenlernen, wirklich strahlt sofort und ist sehr, sehr freundlich und sie hat zu dir offenbar gesagt, du könntest mal ein bisschen lockerer sein. Es steckt da auch dahinter, das Leben mehr zu genießen?
Ja, das ist für uns im Moment ein großes Problem. Wo können wir und wann können wir das Leben genießen? Und wir warten fast, um ehrlich zu sagen, bis Ende September.
Mhm. Dann also, ist die Promotion
dann
vorbei?
Dann ist die Promotion in Deutschland und in der Schweiz machen wir 30 Open-Air-Vorführungen, was ja sehr schön sein soll. So die Tribüne am See, die Leinwand am See unten oder in einem großen Park. Das ist ein Spezialvergnügen noch zusätzlich. Das machen wir auch jetzt mal, das wollen wir mal erleben. Mhm. Da sagen wir Grüezi miteinander und sprechen noch und diskutieren. Jeden vielleicht noch etwas über den Film und dann geht's los.
Ja. Das Schöne ist ja, dass Nitschel auch eine Humorexpertin ist. Sie hat ja, ich glaube, ihre Magisterarbeit über das Lachen geschrieben. Ja. Ihr Berufswunsch, das finde ich sehr schön, war Clown. Ja. Und das heißt, ihr könnt euch da schon auch austauschen über...
Total. Also das war ja meine Riesenüberraschung, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die sich auch mit Humor beschäftigt. Mhm. Das gibt's ja nicht. Und wenn sie mir, als sie mir dann noch ihre Magisterarbeit geschickt hat, was da alles drinsteht, also das ist ja sensationell. Und trotzdem war ich in der Schweiz und sie war in Köln und wir haben dann einfach Briefe geschrieben, mehr nicht.
Das ist eine fantastische Liebesgeschichte. Also für Freundinnen und Freunde großer Liebesgeschichten, das müssen wir schon erzählen. Du warst im Zirkus Knie und warst dort, hast als Clown quasi gearbeitet oder ne, als Emil, deine Clowneske Emil war das damals. Mhm. Und sie hat dich gesehen?
Nein?
Muss ich dich schon unterbrechen? Wo hat sie dich entdeckt, sozusagen?
Nach der Saison bei Knie waren ja 300 Vorstellungen. War ja absoluter Rekordbesuch, dass sie dann dieser Zirkus noch nie hatte, so viel. 1,3 Millionen sind da reingegangen. Und dann kam plötzlich mein Gastspiel in Köln. Und wer steht vor der Türe am Schluss? Bernhard Paul, der Chef vom Roncalli-Zirkus. Ja. Und hat gesagt, du Emil, kennst du unseren Zirkus? Ich habe ja mit André Heller zusammen, wir sind bankrott gegangen und jetzt stehen die Wagen da in einem Lagerraum und kommst du mal, willst du mal gucken, wie das aussieht? Da habe ich gesagt, ja natürlich, neugierig, oder?
Ja, da ist sie wieder, die Neugierde.
Okay, man geht und da sind dann noch, die Artisten waren noch da und ich habe die Wagen gesehen, wie der die wunderbar bemalt und so, er war ja auch Grafiker, der Bernhard Paul. Und dann sagt er mir, aber wir brauchen Geld. Ja. Aber ich sage, ja, ich gehe jetzt in die Schweiz zurück. Vielleicht finde ich 2, 3 Leute, die Interesse hatten. Und das habe ich auch gefunden. Bin mit Geld zurückgekommen nach Köln und habe ihm das Geld gegeben und wollte wieder auf Wiedersehen sagen. Und da kamen plötzlich die Artisten, haben gesagt, nein, nein, Emi, das geht nicht. Wenn du gehst, dann gehen wir alle auch. Denn uns ist so viel versprochen worden bis jetzt und nichts eingehalten. Du bist für uns der Garant, dass wir wieder eine Premiere wirklich realisieren. Da blieb mir nichts anderes übrig. Bin geblieben und habe einen Probeplan aufgesetzt. 9 Uhr Zelt aufstellen, 9.15 Uhr erste Probe, ohne Zelt noch, ohne, ja, mit Picompello. Hab Picompello in München geholt. Hab gedacht, das wären 2 für den Zirkus, der mit den Seifenblasen. Ne? Und so. Und hab so 10 Tage im Zelt gesessen und hab die Regie gemacht vom neuen Programm. Und die Premiere war da und der Bernhard Paul ist vors Publikum getreten und hat gesagt, wenn die Premiere nicht haut, nicht Erfolg wird, dann weiß ich, dass ich 5 Millionen Schulden habe und ins Gefängnis muss.
Wow. Ja.
War schon verrückt.
Ja.
Aber die Zirkusleute, Direktoren sind gekommen aus überall. Die wollten das sehen und alle waren skeptisch und haben gesagt, ja, das wird ja nichts. Komm, ein ehemaliger Postbeamter macht Regie. Hä? Stell dir mal das vor und so weiter. Und es war ein Hit, absolut. Und der ist nachher 10 Jahre lang ununterbrochen, nur mit vollem Haus getourt und so weiter. Riesenerfolg, ja. Und ich bin wieder nach Hause gefahren.
Also du hast Roncalli wiederbeleben können.
Ja.
Und jetzt müssen wir wieder in die Liebesgeschichte zurück.
Aha, ja. Und dann geht meine Frau als 15-jähriges Mädchen geht in den Zirkus Roncalli, schaut sich das Programm an und ist so begeistert und hat sich sofort entschieden, ich will Clown werden. Mhm. Geht sofort zum Direktor nach der Vorstellung und fragt ihn, wo kann ich lernen? Clown, ich möchte Clown werden. Hat er gesagt, warte ab, warte mal, ich mache eine Zirkusschule, eine Clownschule und dann kannst du diese Clownschule dann besuchen. Mhm. Aber das dauerte. Schlussendlich ist sie 20 geworden und sie hatte noch keinen Hinweis, wo kann man Clown werden, hat sie plötzlich gedacht. Aber wir haben zu Hause, am Fernsehen, haben wir doch immer einen Emil geguckt. Der war doch immer so lustig. Mhm. Der muss doch wissen, wo man das lernen kann. Und hat mir einfach einen Brief geschrieben und der war so gut, dieser Brief, ich musste den beantworten. Und ich habe ihr ehrlich geschrieben, was ich finde, was es braucht, um Clown zu werden und so weiter. Und er hat das so, fand das wunderbar, diesen Brief. Und da haben wir halt 10 Jahre lang einander einfach Briefe geschrieben. Mhm. Und als sie dann 30 war, 10 Jahre später also, ging sie mit ihrer Mutter nach New York, weil sie ihr das schon lange versprochen hat, diesmal nach New York zu gehen und wussten, dass ich ja in New York bin inzwischen. Und wir haben uns getroffen und ich habe alles arrangiert, dass sie Theater und Musical und Zirkus besuchen konnten und so weiter. Habe ich gerne gemacht. Und dann ging sie wieder nach Hause. Ja. Und dann nach einem Jahr.
Ein Jahr habt ihr dann?
Nach einem Jahr habe ich ihr dann wieder mal gefragt. Und New York hat sie sehr gut gefallen. Ja, natürlich. Habe ich dann gesagt, ja, da komm doch mal. Und dann ist sie nochmals gekommen. Und inzwischen habe ich gedacht, als ich sie damals vor einem Jahr gesehen habe, ist eine interessante Frau, ist eine interessante Frau. Und das war dann wirklich so, als wir zusammengekommen sind und ich habe gleich die Türe geschlossen und gewusst, jetzt kann sie nicht mehr weg. Und seither leben wir zusammen, wirklich.
Es ist wirklich eine wunderschöne Liebesgeschichte, wie aus dieser Brieffreundschaft.
Ich habe ihr erst am Schluss irgendeinmal gesagt, in New York, übrigens, weißt du, wer die Regie gemacht hat von diesem Programm, wo du so begeistert gewesen bist? Nein, wer hat das gemacht? Ich. Das war natürlich noch einmal ein Zusatz.
Weil du gesagt hast, New York, du bist 1993 nach New York gegangen, war wie so eine kleine Flucht, so hat sich's zumindest angehört. Mhm. Dir war alles zu viel.
Ja.
Du warst viel zu prominent, alle wollten was von dir. Es war wie ein Gefängnis hier und in der Schweiz.
Dass du das erzählst, so war's. Ja.
Und es gibt in dem Film, den du jetzt ja gerade zu Recht bewirbst, typisch Emil heißt er. Da sagt deine Frau, da sagt Nitschel, ich war überrascht, wie traurig Emil in dieser Zeit war. Also auch schon in New York. Heißt das, dass du auch dort, wie soll ich sagen, nicht wirklich dein Glück gefunden hast? Du warst zwar weg von dem großen Rummel, aber offensichtlich war da trotzdem dann eine Traurigkeit.
Ja, aber ich habe sicher nicht Glück gesucht in New York. Mhm. Ich wüsste nicht wo. Ich wollte ja nicht auf die Bühne oder so, überhaupt nicht. Nein, sondern einfach mal Freiheit genießen und jeden Morgen um 9 Uhr bis Mittag um 1 in die Schule gehen und Englisch lernen. Das war Priorität. Mhm. Und das habe ich durchgezogen und das war ziemlich hart, das durchzuziehen. Mhm. Jeden Tag. Du willst ja dann New York erleben und New York sehen. Mhm. Nein, da musst du wieder in die Schule gehen und lernen und so. Mhm. Und wo sind wir jetzt stecken geblieben?
Diese Traurigkeit, die Nitschel bei dir rausgelesen oder rausgehört hat, wo hat die sich gespeist?
Ich lebte einfach alleine, natürlich, lebte wirklich alleine und suchte gar keine Frau oder so, überhaupt nicht, nein, weil ich wollte jetzt nicht die Freiheit, die ich mir jetzt organisierte, plötzlich schon wieder mit einer Beziehung einengen lassen oder so, wollte ich einfach nicht. Und zudem war ich auch 60 Jahre alt, was soll ich da noch eine Beziehung anfangen, das war überhaupt nicht die Absicht. Und dann war das Leben dann halt schon mit der Zeit etwas, nicht langweilig. Ich konnte ja ins Theater, ins Museum, alles habe ich besucht und immer wieder ins Musical gegangen und habe Spaß daran gehabt und so. Das schon, aber als Mensch ist man alleine gewesen. Und als Mensch musste ich mich allein verköstigen und das war sowieso mein Problem. Da gab es immer Käse und Salami, wenn du den Kühlschrank öffnest. Und das war ja auch nicht so wunderbar und gesund natürlich, aber ich hatte auch die Übung nicht, alleine zu leben.
Ja.
Die hatte ich nicht. Und das ist bedingt ganz eigene Gesetze. Ich glaube, es braucht eine ganz eigene Disziplin, wenn man alleine lebt. Sonst gehst du nie einkaufen, bist zu faul dazu, willst nicht kochen, die Zeit jetzt kommt, Kühlschrank öffnen, was hat's noch drin und so weiter. Das machte mich mit der Zeit, glaube ich, schon ein bisschen nachdenklich und auch ein bisschen traurig. Ich war so glücklich, als mal die Hausklingel läutete in New York im 24. Stock oben und einer steht unten und sagt, Emil, kommst du runter? Ich hab Süßwurst, Brot und Käse bei mir aus der Schweiz. Und das war so herrlich. Mhm. Da hat in Kloten am Flughafen hat doch Brot eingekauft, Süßwurst.
Schön. Ja. Hat euch damals, also Nitschel und dich, der Altersunterschied beschäftigt? Nee. War das eine Hürde, die ihr nehmen musstet? Nee. Oder war das gleich?
Wir haben nie darüber gesprochen. Mhm. Nicht einmal darüber gesprochen. Überhaupt nicht.
32 Jahre sind es, glaube ich.
Es war kein Thema. Ja. Wir fühlten uns ebenbürtig in jeder Beziehung. Mhm. Wir hatten die gleichen Ideen, die gleiche Freude, die gleichen Interessen. Alles war genau gleich. Aber was suche ich denn jetzt unbedingt, das Alter festzustellen und sagen, Mensch, das sind ja 32 Jahre dazwischen. Katastrophe, das geht doch nicht. Wir haben nie darüber geredet. Nie. Das ist auch, wir haben uns dermaßen wohlgefühlt zusammen, es war einfach kein Thema.
Ja. Manchmal ist es ja dann sogar der Ältere, der dann sagt, Mensch, wenn ich dann mal zum Beispiel 92 bin, dann so. Aber auch ihr habt großartig.
Und sie ist natürlich universal. Mhm. Sie ist so, also vielseitig begabt und alles. Es ist ganz verrückt, was da in diesem, die weiß ja mehr bereits über mein Leben als ich selber. Die hat so ein Gedächtnis. Mensch, die kann Dinge im Kopf behalten, wo ich stundenlang suchen muss, wo, wann war das und so weiter. Also, ein Wunderding. Mhm. Eine Wundertüte habe ich sie oft genannt. Das ist eine Wundertüte für mich, weil immer wieder neue Tüten aufgehen und neue Erkenntnisse, ach, das kann sie auch. Computer flicken kann sie auch. Sogar, also alles malen kann sie. Malen. Sie malt ja jetzt möchte sie eben mehr malen. Wenn man die Phase vom Film machen, was ja 3 Jahre knallharte Arbeit war und man muss alles weglegen, alles Unwichtige musste weg. Und jetzt wollen wir gewisse Dinge wieder zurückholen und da ist für sie einfach Malen einfach ein absolutes Muss und sie ist begabt dazu, hat schon Ausstellungen gemacht und so weiter und das möchte sie und ich habe die Verpflichtung, sie hat jetzt immer für mich gearbeitet, ich habe innerlich wirklich die Verpflichtung, ihr das Servierbrett hinzuhalten, damit sie mehr Zeit findet zum Malen.
Ja, schön. Der Film Typisch Emil zeigt nochmal ganz wichtige Stationen, zeigt aber auch mal so einen ganz ruhigen, nachdenklichen Emil, zum Beispiel vor einem Auftritt. Da machst du dir nochmal so die Haare ein bisschen, man sieht, wie du in den Spiegel schaust. Und da hätte ich echt gern gewusst, was denkst du in solchen Momenten, wenn vielleicht gleich der Sturm losbricht, draußen alle wollen wieder Emil haben. Was denkst du in solchen Momenten?
Ich glaube, das ist unterschiedlich, was dachte ich früher, wenn ich gespielt habe. Ja. Früher, wenn ich gespielt habe, da bin ich vielleicht gereist, 200 Kilometer, 500 Kilometer. Mhm. Theater suchen in einer Stadt ist immer nervös. Ohne GPS damals noch natürlich. Ja, wo ist das Theater? Mensch, da hast du einen Fußgänger gesehen, abends um 6:30, hast du Scheibe runtergelassen. Wo ist das Theater hier? Können Sie mir sagen, dass Sie... Ha, sind Sie Emil? Ja, ja, natürlich, aber wo ist das Theater, bitte? Ja, ach, was haben wir über Sie gelacht? Ja, bitte, wo, sagen Sie mir doch, ich bin zeitlich in der Not. Und so, ganz, es war auch nahrhaft und da saß ich oft in der Garderobe, wirklich todmüde, todmüde, denkt Mensch. Und jetzt 2 Stunden, Emil, 2 Stunden. Und dann gehe ich auf die Bühne und beginne zu spielen und dann ist die Vorstellung fertig und dann frage ich mich, wieso war ich jetzt müde vor der Vorstellung? Ich spüre nichts mehr. Du bist einfach wieder wie neu stehst du da. Also das ist, verdammt, das ist Medizin. Auf die Bühne gehen ist aufladen. Medizin. Aufladen und die Spannung, die da entsteht, die ist gesund, die schmeißt alles Unnötige im Körper raus. Ist nicht wichtig, sondern jetzt Konzentration voll auf das. Ich weiß es nicht, was es ist, aber es ist ein Wunderding. So ist es mir oft passiert. Und ich war eigentlich von x-tausend Vorstellungen musste ich eine Mal auslassen, weil meine Nase Blut tropfte und wollte nicht aufhören. Okay. Das war das Einzige. Ja. Und das konnte man flicken.
Jetzt hast du gerade gesagt, das war damals, so in deiner Hochzeit. Und wenn du heute, solche Momente erlebst?
Ja, heute, wenn ich vor dem Spiegel sitze, 10 Minuten vor Auftritt, dann habe ich das Bedürfnis, Emil, geh noch mal den Text durch. Da warst du unsicher, wie heißt der Text genau, den ich da geschrieben habe und so weiter. Da, das könnte man noch verbessern. Oh, hoffentlich vergesse ich dieses Mal nicht schon wieder diese kleine Bemerkung, die ja lustig ist und so weiter, aber neu ist drin und so. Solche Sachen. Mhm. Also, da, so eine gewisse Bühnenunsicherheit oder Unvollkommenheit, die man vermeiden möchte oder ja, keinen Gag verpassen und vielleicht ab und zu mal das Gedächtnis ein bisschen aussetzen. Also nicht ein Blackout natürlich nicht.
Weil du wirkst überhaupt nicht so, als hättest du irgendwie Schwierigkeiten oder so, total
das
fokussiert.
Geht alles noch normal, ja. Aber das sind dann mehr so diese Gedanken, ja. Oder wie es weitergeht oder ob da kommt die Frau und sagt dann, du, sind da Anfragen, neue Anfragen wegen Gastspielen, dann studiere ich die Liste oder, ja, man ist irgendwie etwas ruhiger oder der Kopf hat andere Dinge zum Denken als früher. Früher bin ich dann 5 Minuten vor Beginn bin ich aus der Garderobe raus und bin auf die Bühne gestanden und da stand noch der Feuerwehrmann hinter dem Vorhang, da habe ich mit dem noch Schwatz gemacht und so bis zur Sekunde, wo der Vorhang aufgeht und dann sage ich Ciao und gehe ich auf die Bühne und dann spiele ich Emil und dann bin ich Emil. Von einer Sekunde auf den anderen bin ich dann Emil und habe alles so durchgespielt und das ist schon interessant, also dass es mir keine Mühe machte, sondern einfach Freude war und ich gerne diese Typen, die ich da spiele, habe ich gerne gemacht.
Jetzt hast du vorher ja in so einem Nebensatz gesagt, Mensch, der Postbeamte, der jetzt zum Beispiel die Regie gemacht hat für einen großen Zirkusabend, in dem Fall eben Roncalli und dieser Postbeamte, diese Geschichte, dass du ja wirklich, weil deine Eltern das ja auch so sehr wollten, dass du etwas Anständiges lernst, dass du eben tatsächlich als Postbeamter gearbeitet hast. Du hast, glaube ich, 3000 Ortschaften und ihre Poststationen auswendig gelernt.
Richtig, für deine... damals noch keine Postleitzahlen gab, mussten wir also im Kopf wissen, wo ist Bodio, wo ist Mülheim-Wiggoldingen und so weiter, wo die Briefe hindurch müssen, auf welchen Kanälen und so. Das mussten wir im Kopf behalten.
Und dass die Eltern sich natürlich wünschen, dass die Kinder was Solides machen, das hört man ja immer wieder. Die Generation deiner Eltern hat natürlich auch, ne, ist in schwierigen Zeiten groß geworden, hat quasi zwei Weltkriege miterlebt, vielleicht auch eine Erklärung für dieses Sicherheitsbedürfnis. Aber was mich schon geschmerzt hat zu lesen ist oder jetzt auch zu hören im Film, dass deine Eltern eigentlich dein Talent, deine Begabung, deine Leidenschaft nie wirklich anerkennen und auch ein bisschen feiern konnten.
Nein. Überhaupt nicht, nein, das gab's nicht. Also mich haben ja auch fremde Leute gefragt, Emil, wissen deine Eltern, dass du einfach ein begabter Kerl bist? Du spielst ja da auf dieser Sommertheater-kleinen Bühne wunderbar, also du bist so begabt, wissen das deine Eltern? Und ich musste immer sagen, nein, ich sag's ihnen auch nicht, die würden sonst noch eifersüchtig, dass andere Familien zu mir kommen und wollen sagen, was ich lernen soll als Beruf. Das hätte meine Mutter gar nicht erlaubt, oder? Dass Fremde da sich einmischen. Und deshalb war gar kein Thema, nie ein Thema. Im Gegenteil, es war einfach, ich musste alles beginnen, heimlich zu tun. Ja. Heimlich. Und das ist ein schreckliches Wort, wenn der Mann heimlich leben muss. Das ist wie wenn einer eine nebenbei noch eine Freundin hat, die heimlich immer trifft, heimlich und so weiter. Das ist ja schrecklich, das ist ja kein Vergnügen. Und ich musste auch, da kaufe ich mir ein Nordmende Tonbandgerät oder so, wie sie ausgesehen haben damals, komm mit dem nach Hause, die stiegen Haus rauf, wie komme ich rein, ohne dass meine Mutter das merkt. Und sofort in die Tür rein und in mein Schlafzimmer rein, mit dem Nordmende auf den Boden gelegt und begonnen zu ausprobieren, wenn ich jetzt die Spulen aufsetze, wie tönt das, etc. Und schon geht die Tür auf. Was machst du eigentlich im Zimmer? Weil sie Töne gehört hat aus dem Zimmer. Und hat gesagt, du, ich habe da ein Tonbandgerät, ich probiere nur. Ja, lern doch endlich was Richtiges. Lern doch mal die Taxen, die du brauchst am Schalter, dass du auswendig die Sachen weißt und so weiter. Aber nicht wie so dummes Zeug da.
Das dumme Zeug, das war immer so der...
Zeug. Immer dummes Zeug.
Und du musstest ja alles heimlich machen, auch, glaube ich, du hast ja dann Grafiker gelernt auf der Kunstgewerbeschule.
Heimlich
gezeichnet.
Und die glaubten, dass ich noch zur Post gehe am Morgen um 8. Ich gehe arbeiten, dabei bin ich um morgen um 8 in die Schule bereits gegangen, die Kunstgewerbeschule. Das war ja eine verrückte Situation, bis dann ein Sohn, der auch in der Kunstgewerbeschule ist, seinem Vater gesagt hat, du, da haben wir den Emil, weißt du, den Kabarettisten bei uns in der Schule. Ah ja, ach, das ist ja mein Dienstkollege, der Vater Steinberger, ist ja mein Militär, haben wir zusammen Militär gemacht und der geht natürlich sofort zu meinem Vater und sagt, du, weißt du, das ist ja toll, dein Sohn in der Kunstgewerbeschule. Was in der Kunstgewerbeschule? Ja, da ist er in der Kunstgewerbeschule. Mensch, da ist deine Welt zusammengebrochen zu Hause. Kannst du dir vorstellen.
Habt ihr das irgendwann mal lösen können eigentlich, diesen Konflikt, dass die gesagt haben, du bist deinen Weg gegangen, Respekt dafür, wir konnten nicht aus unserer Haut oder irgendwie sowas?
Überhaupt nicht, nein, nie. Als ich 40 war und schon tollen Erfolg hatte in ganz Deutschland, konnte ich im Opernhaus, Schauspielhaus, überall spielen. Ich war wirklich willkommen in Deutschland, total. Und zu Hause dann zurückgekommen bin und einmal meiner Mutter gesagt, du weißt, das ist schon streng. Weißt du, ich alleine 400 Kilometer einrichten, spielen, abbauen, einpacken, weiterfahren. Schon hart. Also, habe ich mir gesagt, du sollst bei der Post bleiben. Das war die Antwort dazu. Fertig.
Und waren Sie im Publikum mal? Und haben, also saßen Sie auch mal im Publikum und haben dann wirklich mal gesehen, auch wie die Leute, welche Freude du den Leuten bereitest.
Das spürst du auf der Bühne. Ich bin mir ja vorgekommen wie ein Dirigent. Ich wusste genau, beim Einsatz von diesem Satz, bei dieser Nummer, wo die Leute kommen, reagieren.
Ob deine Eltern mal im Publikum waren?
Nein, nie. Haben sie nicht gemacht, nein. Die wollten das gar nicht sehen. Jetzt. Also Zirkus war das Einzige auf Befehl von mir. Da habe ich meiner Mutter gesagt, also jetzt musst du wirklich mal in den Zirkus kommen, mal schauen, was ich mache. Hä?
Aha. Und die Reaktion?
Die Reaktion war, der Freddy Knie, das ist ein toller Mann. Mensch, der ist so elegant und ein charmant und so, das hat mir sehr gut gefallen. Das war's dann.
Das ist aber schön.
Ich hatte etwa 5 verschiedene Auftritte als Eisverkäufer, als der durch den Tigereingang in die Manege reinkommt und so. Oder hab gespielt ein Teppichleger, der dann den Teppich legen muss oder und so und Schwierigkeiten hat. Oder hab mit Kindern gespielt in der Manege. Ich hab den Dompteur gespielt und hab mit den Kindern, die mussten auf dem Bauch liegen, das waren jetzt die Löwen, oder? Und die mussten sich jetzt drehen, schön, alle drehen, gut. Und der es gut gemacht hat, bekam einen Blumenkohl als Preis. Und so. Die Leute waren so begeistert. Es war so verrückt, der Erfolg. Ich glaube, das war selber nicht. Ich bin nach der Premiere bin ich sofort in meinen Wohnwagen gegangen und habe das Textbuch geholt und habe gesagt, das muss ich streichen, da muss ich kürzen, das war zu lang und so weiter. Und dann klopft es an der Tür und sagt, ja, was ist? Und dann stand meine Frau draußen, meine erste Frau, und hat gesagt, du Emil, du musst sofort in die Manege kommen. Die Leute klatschen immer noch da vorne. Die warten auf dich. Da komme ich raus und da, also, so etwas erlebst du nicht so oft in deinem Leben. War einmalig und die Zuschauerzahlen waren ja ein absoluter Rekord.
Letzte Frage zu deinen Eltern. Wie lange wirkt so etwas nach, wenn man eigentlich nicht die Anerkennung bekommt? Jetzt bist du 92. Ist das, und durch den Film Typisch Emil, hast du dich ja jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr damit befasst, mit den Anfängen und auch wie deine Eltern dich da behandelt haben. Ist das was noch schmerzt oder kann man einfach sagen, es war so und
musste damit umgehen? Nein, es schmerzt nicht. Es ist einfach wie eine Anekdote, bleibt das im Kopf und so. Aber was ganz toll war, muss ich ehrlich sagen, wenn man Anekdoten erzählt, gibt es ja Möglichkeiten, dass man immer ein bisschen noch Fantasie dazu gibt oder so. Und plötzlich sieht die Anekdote ganz anders aus, als sie ursprünglich war. Gibt es ja auch beim Erzählen, so wie diejenigen, die fischen gehen und dann immer der Fisch immer größer wird. Und da haben wir beim Suchen von Unterlagen in den Ordner, die schön jahrgangmäßig sind, die geordnet. Beim Zirkus war es ein Interview von einem Journalisten mit meiner Mutter. Und der Journalist hat meine Mutter gefragt, ja, und wie fühlen Sie sich als Mutter von Emil, der so Erfolg hat und so? Hat sie gesagt, ich hoffe, dass er sehr bald aufhört mit diesen Dummheiten. Ich ertrage es nicht. Das sind alles einfach Dummheiten. Ja, er soll mal etwas Richtiges lernen.
Ja, da war also keine Bewegung offensichtlich.
Nein, und da war fast wortgenau so, wie ich es jeweils bei Interviews erzählte. Ja. Also ich habe nie gelogen oder noch dazugesetzt, sondern es war wirklich so, sie hat sie dem Interview absolut so erzählt, wie ich es erzählt habe.
Unglaublich. Aber weil du diesen großen Erfolg angesprochen hast, der ja zunächst mal wahrscheinlich, ich weiß nicht, berauscht oder freut und motiviert weiterzumachen. Und dann gab es ja aber irgendwann die Phase, die dich dann auf längere Sicht ja auch nach New York getrieben hat, wo du es nicht mehr ausgehalten hast, wo man eben ständig an deinen Wohnwagen geklopft hat oder dir gar keine Privatsphäre mehr gelassen hat. Wann ist das denn so gekippt? Wann hast du gemerkt, jetzt tut's mir nicht mehr gut?
Das war als ich 60 war, 1993. Und
aber du hast ja 1987 mit Emil quasi aufgehört.
Ja, das war
das auch schon?
Das war ein erster Stopp. war das eigentlich, ja genau. Das war ein erster Stopp, weil damals, zu dieser Zeit war Waldsterben angesagt, ja. Ein Riesensache. Riesenthema. Dann war Tschernobyl angesagt, dann waren andere Sachen politisch so dermaßen faustdick und man hat uns vorgemalt in Illustrierten, wie die Schweiz in 30 Jahren aussieht, wo alle Wälder weg sind und man überall Lawinenverbauungen bauen muss und so weiter. Also eine schreckliche Welt. Und dann hat man von mir verlangt, eine Gruppe, die sich mit dem Waldsterben befasste, dass ich mal 130.000 Franken stiften sollte, damit sie mit dem Helikopter einen gesunden Wald mal von oben quadratmeterweise abfotografieren können, damit sie in 30, 40 Jahren mal erklären können, schaut mal, so hat früher der Wald ausgesehen. Hä? Und jetzt, wie sieht er aus? Nur noch so Betonverbauungen und so weiter. Und lauter solche Sachen. Und die haben mich belastet. Und ich habe gesagt, nein, kann ich nicht. Nein, da hat es bei mir eine Grenze gegeben. Als diese Anfrage kam, habe ich gedacht, was erwartet die von mir denn eigentlich noch alles? Es war sonst schon genügend alltäglich, was die Leute von mir wollten. Ohne Waldsterben und das alles beiseite.
Wollten die aber auch, dass Emil, die Figur Emil, politischer wird? Waren das Forderungen, dass man sagt, jetzt kann man nicht mehr nur in Anführungszeichen, und wirklich nur in, also Alltagssituationen darstellen als Emil, der kämpft mit den Tücken des Alltags. Hat man von dir verlangt, dass du jetzt dann auch quasi Position beziehst oder eine Agenda deinem Emil gibst?
Nein, das eigentlich nicht. Nein, die Leute haben schon gemerkt, wo meine Stärke liegt und ich selber wusste, klar war ich politisch im Kopf, sehr tätig. Hä? Natürlich habe ich mich mit allem sehr beschäftigt. Wenn man neugierig ist, muss man ja auch wissen, was politisch sieht und so. Aber ich wusste, Emil, ich kann es nicht mischen. Ich kann nicht unterhalten sein, lustig sein auf der Bühne und gleichzeitig politisch böse oder angriffig oder so. Das bringe ich nicht zusammen. Ich hätte ein Programm machen können, rein politischen Charakter, aber das hatte ich die Zeit wieder nicht, denn ich war ja ständig auf Tournee. Also ich brauchte die Zeit zum Spielen. Also das war für mich ein Dilemma, aber ich habe mich dann entschieden, Emil, nein, ich kann nicht politisches Kabarett machen, das liegt jetzt einfach nicht drin. Meine Spur geht da, das Zwischenmenschliche, die Schwächen, die lustigen Momente der Menschen und so weiter, das darzustellen, da bin ich fähig, ohne riesigen Aufwand. Aha. Es ging mir leicht von der Hand.
Ich habe mich sehr gewundert, dass die Schweizer dir zum Teil vorgeworfen haben, also deine Landsleute haben dir vorgeworfen, dass du sie vorführst, dass du sozusagen nach Deutschland gehst, da auf die Bühne und ins Fernsehen und zeigst, wie deppert die Schweizer sind.
Die Schweizer das, schlecht machen.
Ja, ich muss sagen, ich habe das nie so empfunden, weil das sind doch Szenen, die sind so menschlich. Jeder von uns kämpft mit den Tücken des Alltags, der Technik, der zwischenmenschlichen Kommunikation, was es bei dir ja alles gab und gibt.
Sehr dankbar, was du da sagst.
Ja, aber wie konnten deine Landsleute wirklich auf die Idee kommen, dass du sie
es gibt halt auch Neider, wenn etwas so Erfolg hat. Da muss man ja auch mal Dinge finden und so. Es gibt natürlich in Deutschland, ich weiß noch, als ich in Deutschland gespielt habe, da gab es sogar einen Schweizer Botschafter, der das nicht gerne sah, wenn ich in Deutschland spiele, weil er auch das Gefühl hatte, die Deutschen glauben jetzt, so sind wir Schweizer. Mhm. Und das stimmt ja gar nicht, hat er gesagt. Wir sind auch anders. Aber der macht ja das Image kaputt von uns. Also ein Botschafter. Das war hart. Das muss ich ehrlich sagen. Das hat mich enttäuscht, dass er nicht die Nuancen. Natürlich kann man, wenn ich einen Franzose auf der Bühne habe und erzählt seine Geschichten über Frankreich und über das Brot und weiß ich was, lache ich auch. Natürlich immer dieses Brot nach Hause tragen, dann ein Meter lang und weiß nicht was, da lache ich auch. Und, aber das bleibt nicht haften, dass man dann das ganze Land so da einordnet, sondern da geht man Nein, das nicht. Also, es gab schon. Ja, es gibt auch heute wieder solche, die sagen, ja, der soll doch aufhören. Ist er viel zu alt? Was soll der noch auf der Bühne? Gibt's auch, natürlich, ja. Gibt böse Stimmen, ja, in der Beziehung. Obwohl die Theater immer voll sind. Ja, ja, was voll? Ja.
Genau, die Kinos jetzt dann auch. Aber wenn man, was ja dann auf der anderen Seite wieder erstaunlich ist, dass ganz viele junge Komiker oder auch Comedians sagen, was waren denn Vorbilder für dich, für sie? Da wird dein Name sehr oft genannt. Mhm. Ich glaube, manchmal auch von Künstlern, mit denen du dich nicht unbedingt identifizieren kannst. Oder du denkst, wie kann ich denn dessen Vorbild sein, wenn der auf der Bühne solche Dummheiten sagt? Ja. Da, das heißt, aber lass mich fragen, wie schaust du auf die deutschsprachige Humor- und Comedy Szene?
Also da gibt es große Unterschiede. Ich finde, Comedy ist halt vom Amerikanischen übernommen und es ist mehr Mundwerk. Mhm. Einfach reden, lustig reden oder witzig reden oder geistreich reden, das ist Mundwerk. Hä? Kabarett ist immer noch verändern, sich umziehen, vielleicht Hut oder vielleicht Regenmantel anziehen, um eine gewisse Stärke markieren zu können und so weiter. Das ist noch Kabarett. Mhm. Hä? Da steckt das noch drin. Und das andere ist, ist halt einfach ein Mundwerk. Aber es gibt ganz tolle Leute in Deutschland.
Wen würdest du nennen?
Ich will nicht beginnen mit Namen aufzählen. Mhm. Denn wenn ich einen vergesse, den ich auch liebe, ja, dann denkt er, wieso ich nicht und so. Aber es gibt wirklich, wir staunen über die Qualität und über die Sicht, wie sie ihren eigenen Staat sehen und so weiter, ist hochinteressant. Aha. Wir hören, wenn es irgendwie geht, hören wir solche Sendungen. Natürlich gibt es dann wieder plötzlich einen, der halt, ja, der das Bedürfnis hat, halt unter die Gürtel zu gehen und da finde ich, ist ja nicht nötig. Es ist fast schade, dass anderes zerstört damit. Aber ja, es ist grundverschieden. Aber wirklich gesagt, auch Fernsehsendungen, ganz toll, ganz toll. Der Börnemann.
Böhmermann.
Böhmermann. Großartig. Mhm. Und die Sendung vorher.
Die Heute-Show mit Oliver Welke.
Ja. Toll, wie die das kombinieren mit Bild, mit lustigen Bildern und der schwatzt weiter und so. Und du siehst daneben den Gag optisch dargestellt und so. Also diese Sendungen sind absolute Spitzensendungen. Und auch wenn Nur kommt, auch seine Art, wie er erzählen kann, ist ja auch sehr, also sehr persönlich und gut. Und, und es gibt noch viele andere.
Ja, ja. Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Wenn Nitschel, deine Frau, wir haben ja gesagt, sie ist auch Humorexpertin, eben nicht nur durch die Ehe mit dir, sondern weil sie sich schon ganz lange auch wissenschaftlich mit dem Lachen beschäftigt hat und du bist sowieso Humorexperte, sitzt ihr dann auf dem Sofa und lacht auch wirklich oder analysiert ihr den Witz?
Also bei so Fernsehsendern, die ich jetzt aufgezählt habe, da gucken wir einander an und lachen wirklich und sagen, sie können es einfach. Das fällt sehr uns aus dem Mund oft, dieser Satz.
Sie können es einfach.
Sie können es einfach. Die verstehen, wie man das macht und so weiter. Weil wir das ein bisschen vermissen auf dem Schweizer Fernsehen, diese sarkastischen Darbietungen. Mhm. Ja. Wahrscheinlich auch böses Kabarett hat man fast Angst, das zu machen, weil die Schweiz ist so klein. Jeder kennt ja fast den anderen. Der ist zum Haus raus, schon sagt er eine Grüße und so. Vielleicht hat er dich gesehen gestern Abend und ist nicht einverstanden mit dir. Dann kommt er schon und sagt, du, also was du gestern und so weiter. Man ist eine kleine Familie und das hindert vielleicht, dass wir keine Anonymität haben, wo wir loslegen können, ohne dass wir so gleich wieder den Schlag auf den Kopf bekommen.
Der Film heißt Typisch Emil.
Ja.
Wenn ich dich jetzt frage, was ist denn Typisch Emil?
Ja, Typisch Emil. Das hängt mit meinem Charakter zusammen. Das gebe ich offen zu. Mhm. Also so Typen, die ich gerne spiele und so, das ist so Lebensgefühle aus früheren Jahren, so als ich 20 oder 40 war oder 50 noch war und auch noch teilweise Hemmungen hatte, unter Leute zu gehen und so mehr zu beobachten als sich einzumischen und so. Ja, das findet schon statt.
Und es ist aber schon auch ein liebevoller Blick, oder? Auf die Menschen?
Ja, Nein. Ich kann da sitzen mit meiner Frau in einem Straßencafé, vis-à-vis hat sein Modegeschäft, da läuft ein Paar vorbei, da bleiben die stehen, ein älteres Paar, und dann synchronisiere ich, was jetzt die zwei schwatzen miteinander, und sie sagt, also, die braunen Hosen, die würden dir gut stehen dort. Da. Nein, braun mag ich gar nicht. Braun habe ich ja. Ja, wieso nicht? Dann? Die haben doch vielleicht noch andere Hosen. Komm, wir gehen doch mal rein. Nein, ich gehe jetzt nicht rein. Ich habe nicht frische Unterhosen angezogen. Ich kann jetzt nicht Hosen ausprobieren und so weiter. Und habe so, und dann, komm, wir gehen jetzt. Und dann gehen sie wirklich. Und dann lachen wir und sagen, diese Synchronisation.
Ja. Kann sowas dann auch direkt auf der Bühne landen mal? Dass man sagt, das war jetzt wirklich so, dass du sagst, notiere ich mir dann doch mal in meinem Notizbuch zu Hause. Nein, vielleicht.
Das bleibt oder im Kopf.
Bleibt im Kopf?
Ja, ja. Ich meine, ich habe in einem Programm, habe ich ja jeden Abend eine Improvisation gemacht. Mhm. Also ich habe den Leuten gesagt, so, jetzt sagt mir mal, was soll ich auf der Bühne spielen? Irgendeinen Beruf oder ein Ereignis oder irgendwie so, könnt rufen und der Vorschlag, der am meisten Applaus bekommt, das spiele ich sofort. Und dann hat einer gerufen, ich weiß noch, an der Premiere, als ich das zum ersten Mal machte, an der Premiere hat einer gerufen, ich soll einen Tankwart spielen. Ah, habe ich gesagt, gut, Tankwart. Da ruft noch einer dazwischen, aber einer ohne Benzin. Ah, der Tankwart ohne Benzin. Ja, gut, und dann beginnst du einfach zu spielen und schon die erste Handbewegung, die richtig ist, die stimmt, da beginnen die Leute schon glücklich zu sein und zu lachen, denn die glauben fast nicht, dass das möglich ist. Mhm. Und nur schon die kleinste Geste, die stimmt, sind sie schon happy und lachen. Und während sie lachen, kann ich denken, wie die Fortsetzung geht. Muss ja die Fortsetzung haben und so. Und schlussendlich habe ich das gespielt, dann Tankwart ohne Benzin und die Neue Zürcher Zeitung hat geschrieben. Ich vermute fast, das war die beste Nummer des Abends.
Freut einen das dann als Künstler, der alles vorbereitet hat, auch mühsam?
Weil aha,
es ist das, ja, du kannst ja auch sagen, nein, ja toll, ich setze mich da stundenlang hin.
Aber ich glaube, es ist fast die verrückteste Auszeichnung, wenn du etwas völlig improvisierst, gleich spielst, unvorbereitet, hast ja keine Chance gehabt, dass ein Tanksteller war, nach vorne ruft und so. Ist schon eine Auszeichnung, die für mich eine unglaubliche Gültigkeit hatte und mir sehr gut tat. Mhm. Und ich merkte, Emil, du kannst improvisieren. Ja? Und dann hat das 265 Improvisationen gegeben. Ich habe alle auf kleine Kassettchen aufgenommen, habe sie am Tagsüber abgehört, habe gestrichen, was zu viel war und zu wenig. Und daraus habe ich dann später wieder eine Nummer gemacht.
Ja.
Eine richtige Nummer, fertig. Mhm. Und so. Und so hatte ich auch Material in Kassetten.
Schön.
Ja.
Was man dir gerade anmerkt, ist diese Freude, auch als du gerade geschildert hast, wie das Publikum sich gefreut hat über das, was du machst.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine unheimliche Wechselbeziehung, die wirklich allen gut getan hat.
Das ist schon Medizin, muss ich sagen.
Wie oft denkst du an dein Alter? Weil ich merke schon, ich bin Mitte 50 und denke jetzt öfter mal, so, mein Gott, Mitte 50, man fühlt sich ganz anders eigentlich. Mit 92 ist es...
Nein, überhaupt nicht. Ich befasse mich damit nicht. Ich weiß, es gibt ja scheinbar Grenzen. Oder wenn ich mal eine Todesanzeige lese, geboren 1932, 1925, nächste Seite.
Sportergebnisse.
Ukraine-Krieg, furchtbar. Nein, ich habe es immer verdrängt. Nicht bewusst verdrängt, sondern es hat mich nie interessiert. hat mich wirklich nie interessiert, wie alt das ich bin. Und oft muss ich ausrechnen, wenn jemand mich fragt, hey, wie alt bist du eigentlich? So, ich war vielleicht 47. Ja, also, 33 geboren, 47, muss ich ausrechnen. Jetzt bist du dann 34, 44, ja, und so weiter. Oder, das hat mich einfach nie beschäftigt und ich finde das noch gut. Ich habe schon oft gedacht, was passiert, was würde passieren mit Menschen, die im Pass keine Jahreszahl haben und gar nicht wissen, wann sie auf die Welt gekommen sind und gar nicht wissen, wie alt das sie sind. Was passiert da? Muss sich jeder selber altersmäßig einschätzen?
Ja. Da wären wir alle jünger, oder? Wahrscheinlich.
Vermutlich. Vermutlich gehen sie zurück. Aber es wäre noch schwierig, das zu sagen. Da müssen sie ja die ganze Geschichte aufrollen und sagen, da war ich doch, ja, 5 Jahre so, das sind schon 12 Jahre und dann so. Ja, wäre interessant, ja. Nein, ich weiß noch, als ich 80 war, da ist die Presse drauf losgegangen. Ja. Ich weiß noch, am 80. Geburtstag, als ich erwachte um 6 Uhr morgens im Bett, plötzlich kommt mir in den Sinn, Emil, du bist 80. Weißt du das, dass du 80 bist? Das gibt's ja nicht, 80. Nein, 80, das ist ja furchtbar, 80. Ich habe mir Leute vorgestellt früher, Mensch, wenn ein Mensch 80 wird, wie sieht er aus und so und wie läuft er und wie geht er und wie, was macht er noch mit 80 etc. Da macht ja nichts mehr, der bleibt, liegt im Liegestuhl vermutlich oder ich weiß nicht was, ja. Und jetzt bist du da im Bett und weißt, stehst auf und die Presse wartet auf dich und du musst das machen und jenes machen und du spielst am Abend und so. Das ist ein ganz anderes Leben. Ganz anders. Es funktioniert einfach immer. Man macht's einfach und klar, es gibt strenge Tage. So, jetzt auch so die Pressetage können sehr nahrhaft sein, 4-5 Interview pro Tag und dann wieder reisen und weggehen und Zug fahren, der am Büro 5 ankommt und dann kommt er trotzdem beim Büro 4 an, dann muss er wieder unten durch und hoch mit dem Koffer und allem. Ja.
Dann ist kurzweilig. Dann lasse ich dich jetzt, weil du sagst, es sind nahrhafte Tage, schöner Begriff übrigens, nahrhafte Tage. Dann wünsche ich dir jetzt ein bisschen Entspannung. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Jörg,
wünsche
danke
dir
auch.
Viel Erfolg für den wirklich schönen Film Typisch Emil. Dankeschön und alles Gute.
Ich habe mich wohlgefühlt, hast du gespürt, was da rauskommt, sobald es einfach funktioniert. Wenn ich in deine Augen schaue und die Freude darin sehe, das animiert. Das
Dankeschön.
Ist das beste Publikum.
Das freut mich sehr. Alles Gute.
Danke, Jörg. Danke, Wilma.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.